Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen am Abend vor der Bekanntgabe des Goldenen Bären. Morgen ist es soweit, mein Filmkollege hat aber noch einen deutschen Wettbewerbsbeitrag bei der Berlinale gesehen, der für Diskussionen sorgen wird, glaubt er. Es ist nämlich ein Schulfilm. Vor 150 Jahren wurde Rosa Luxemburg geboren.
Eine Welt muss umgestürzt werden.
Auf die Revolution.
Unsere Rosa ist zu einer Ultraradikalen geworden. Wenn die Revolution in Deutschland kommt, steht sie auf der linken Seite und ich auf der rechten.
Da bin ich mir nicht
sicher. In dieser Fazitausgabe erinnert sich Margarete von Trotta, wie sie 1985 Angst hatte, ihren Film über sie zu drehen. Kader Atiyah wird künstlerischer Leiter der Berlin Biennale und ein paar Gedanken zum Streit zwischen Wolfgang Thierse und der SPD um Identitätspolitik im Fazit-Interview heute der Philosoph Philipp Hübel. Eine der bedeutendsten Figuren der deutschen Arbeiterbewegung wurde heute vor 150 Jahren geboren, Rosa Luxemburg. Sozialistin, Ökonomin, eine der großen Ikonen der Linken. Die erste Frau, die in Zürich an der Uni promovierte, eine der frühzeitigen Warnerinnen auch vor dem Ersten Weltkrieg. Mit Karl Liebknecht gründete sie den Spartakusbund und sie wurde dann schließlich im Januar 1919 als Folge der Novemberrevolution ermordet. Die nach ihr benannte Rosa-Luxemburg-Stiftung hat heute ein Online-Festprogramm ausgerichtet, an dem auch die Regisseurin Margarete von Trotta teilgenommen hat. Sie hat schon etliche Frauenbiografien verfilmt und 1985 auch das von Rosa Luxemburg. Guten Abend, Margarete von Trotta.
Guten Abend.
Ja, ich habe schon gesagt, Rosa Luxemburg, eine der großen Ikonen der Linken. Was hat Sie denn damals gereizt, einen Rosa-Luxemburg-Film zu machen?
Na gut, wie gesagt, er ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Nein. Aber der Fassbinder wollte den Film machen und der hatte auch schon für ihn, war auch schon ein Drehbuch geschrieben worden. Und als er starb, kam der Produzent damals zu mir und sagte, jetzt musst du den Film machen. Ich hatte große Angst davor, weil ich erst 4 Filme gemacht hatte und dachte, ich muss mindestens 10 gemacht haben, bevor ich mich an eine so große und gewaltige und wichtige Person heranzuwagen. Aber dann habe ich es eben gemacht und gut, der Film existiert ja. Aber wie gesagt, ich hätte mir das zunächst mal nicht zugetraut.
Weil sie so viele Facetten bietet, allein auch schon das Leben, bevor sie dann so wirklich sichtbar politisch aktiv war, ne?
Ja, heute kann man das alles nachlesen. Damals gab es zwei Biografien von ihr, beide von Kommunisten geschrieben oder von sehr links ausgerichteten sozialistischen Schreibern. Und da habe ich vom Privatleben überhaupt nichts gefunden. Ja. Also das, wenn man einen Film macht, muss man ja an die Person selber ran. Und was ist das für eine Frau gewesen? Wie hat sie gelebt? Wo kam sie her? Was für Schwierigkeiten hatte sie, überhaupt zu dem zu werden, was sie dann war? Und das habe ich eigentlich dann erst in ihren Briefen gefunden. Und dann bin ich immer nach Ostberlin ins Institut Marxismus-Leninismus rüber gepilgert, sozusagen vom Westen her, und habe da ihre Briefe einlesen können, die auch noch nicht alle editiert waren.
Was für Schwierigkeiten hatte Rosa Luxemburg denn, außer, sage ich mal, dass sie eine Frau war?
Naja, ich meine, sie war Polin. Das ist schon mal also von heute aus gesehen auch so eine Art Auslandsfeierlichkeit. Dann war sie Jüdin, ja, und dann war sie auch noch eine Andersdenkende und eine sehr fortschrittlich Andersdenkende. Also drei Gründe, warum man sie unbedingt beseitigen musste.
Als Polin, als Jüdin, als Andersdenkende, haben Sie gerade gesagt, hatte sie es schwer. Wie ist es ihr denn, würden Sie sagen, dennoch gelungen, mit ihrem Andersdenken sich Gehör zu verschaffen?
Weil sie einfach eine unglaublich intelligente Person war, die all ihren nicht-jüdischen, sozialistischen Kollegen, sagen wir mal, sehr, also fast überlegen war. Und sie hatte einen durchschlagenden Witz auch dabei. Ja? Also sie war einfach unglaublich weitsichtig, intelligent, konnte sich sehr gut ausdrücken, obwohl sie sprach ein fantastisches Deutsch.
Sie hat ja auch alles studiert, ne? Mathematik, Philosophie, Biologie, Rechtswissenschaften, Geschichte, Ökonomie.
Ja, das muss man sich vorstellen, ja. dass das alles eine Person und auf diese geniale Weise schafft. Und für mich war es auch wichtig, muss ich sagen, dass sie sich so gegen den Krieg gewehrt hat. Also sie dachte ja, also die Internationale ist stark genug, um den Krieg zu verweigern. Und dass dann die deutschen Sozialdemokraten sich doch haben einfangen lassen und auf einmal Nationalisten wurden und in den Krieg gezogen sind, das hat sie unglaublich gequält. Ja. Und das fand ich, auch das ist bei mir eine ganz, ganz wichtige Stelle in meinem Film, dass sie sich eben so gegen Krieg und für eingesetzt hat. Und das war damals, als ich den Film gemacht habe, 85, fand ja gerade diese Aufstellung der Missiles in Ost und West statt. Und wo es die ganz große erste Bürgerbewegung gegen diese Aufstellung der Missiles war im Westen. Und deswegen habe ich mich sehr stark auf diesen Moment in Ihrem Leben auch konzentriert.
Sie haben ja auch eben gesagt, Sie haben in Ostberlin in den Archiven gewühlt und Briefverkehre gelesen. Der Film wurde ja dann auch in der DDR gewürdigt, Ihr Film. Jetzt, wenn man heute, 36 Jahre später, auf diese Person Rosa Luxemburg schaut, hat man vielleicht sogar einen anderen Fokus. Also mir ist da jetzt nochmal aufgefallen, auch ihr Wirken innerhalb der SPD, dass sie da sich eigentlich auch gegen Strömungen gewehrt hat, die so ein bisschen von den marxistischen Idealen auch abrückten. Ne?
Und ja, immer wenn die bequem wurden, die Genossen. Ja? Also sie nannte das das Bequemwerden und da hat sie dann immer gegen angekämpft, ja. Sie wollte halt immer die Revolution natürlich, also besonders nachdem die russische Revolution schon stattgefunden hatte, das war natürlich dann ihr Vorbild. Auf der anderen Seite war sie für mich auch immer sehr zwiespältig in ihren Überzeugungen, weil auf der einen Seite, und das gibt einen wunderbaren Text, den sie für die Rote Fahne ganz zum Schluss ihres Lebens noch geschrieben hat. Vielleicht kann ich den mal gerade zitieren. Ich habe mir nämlich jetzt den nochmal rausgeschrieben, um den vorzulesen. Also rücksichtslose revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit. Das allein ist der wahre Oden des Sozialismus. Ja.
Wie passt das zusammen?
Die Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geweint worden ist, auch wenn sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage. Und ein zu wichtigen Tun eilender Mensch, der aus Unachtsamkeit einen armen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen. Also da sieht man diese eigentlich zwei Seiten in ihr, die eigentlich gar nicht zusammenpassen können und auch nie zusammengekommen sind. Ja, und deswegen war sie meiner Meinung nach zum Schluss ihres Lebens doch auch sehr zerrissen.
Sie haben gesagt, über Ihr Privatleben war in den 80er Jahren so gut wie nichts zu finden. Dann gibt es aber in Ihrem Film diese Stelle mit der Katze, wo sie sagt, eigentlich, Mimi, möchte ich nur noch mit dir sein. Also klingt ja auch nach, ja, was ist das, große Einsamkeit?
Große Einsamkeit. In dem Moment war sie auch von den Genossen ziemlich ins Abseits geraten. Natürlich, weil die alle beim Krieg mitmachen wollten und auch mitgemacht haben und dafür gestimmt haben. Ja, und das hat sie natürlich sehr isoliert und dann saß sie also jetzt eben zum Teil mit ihrer Katze, die sie auch sehr geliebt hat, Mimi, eine schwarze Katze. Und das habe ich wiederum von einem alten Anarchisten, den ich noch getroffen habe zur Recherche für den Film, der war damals noch am Leben und der hat mir das mit der Katze erzählt. Ja.
Aber als Politikerin, vielleicht das als Schlussfrage, was würden Sie sagen, wie wichtig war sie für die Entwicklung der Sozialdemokratie?
Naja, sie hat ja diesen Satz, der auch heute noch zitiert wird, Freiheit ist mal die Freiheit der Andersdenkenden, der wurde zwar dann auch sehr angegriffen, weil den haben die 68er natürlich sich auch auf die Fahne geschrieben und viele meinten dann, das hat sie gar nicht so gemeint, wie wir das interpretiert haben, weil das hat sie in einem Artikel über die russische Revolution nur so an den Rand gekritzelt. Aber trotzdem ist das für mich ein ganz wichtiger Satz und ich will ihr den einfach so, wie ich ihn verstehe, auch zuschreiben. Ja, und das ist natürlich für heute besonders, besonders gültig. Ja.
Sagt die Regisseurin Margarete von Trotta über Rosa Luxemburg. Heute wäre die Sozialistin 150 Jahre alt geworden. Frau von Trotta, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke, danke.
Wolfgang Thierse steht seit gut einer Woche in der Öffentlichkeit, und zwar wie schon lange nicht mehr. Der frühere Bundestagspräsident und SPD-Vize hat das Gesicht der SPD gerade auch der Nachwendezeit mitgeprägt, als sozialdemokratischer Christ mit manchmal auch so pastoralen Anklängen, als Moralist, als Versöhner und engagiert auch gegen rechts. Doch dann kam der 22. Februar und ein Interview im Deutschlandfunk, in dem Thierse warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft, nicht nur durch die Identitätspolitik von rechts, sondern auch von links. Wenn man sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetze, so Thierse, die andere Ansichten hätten, sei das Zitat ziemlich demokratiefremd. Seither gehen also die Wogen hoch, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch innerhalb der SPD. Denn die Parteispitze mit Saskia Esken und Kevin Kühnert, die hat sich öffentlich distanziert von Thierse und der hat daraufhin seinen Austritt angeboten. Am Abend habe ich darüber gesprochen mit dem Philosophen Philipp Hübel, derzeit Gastprofessor an der UdK Berlin und Autor des Buches »Die aufgeregte Gesellschaft«. Guten Abend, Herr Hübel.
Guten Abend.
Stichwort Aufregung. Haben Sie sich in der Sache Thierse aufgeregt?
Also ich rege mich nicht so stark über diese moralischen Fragen auf, aber ich beobachte es natürlich mit einem großen Interesse, weil es genau diese Grundbeobachtung bestätigt, dass die digitalen Diskurse, weil sie so kontextarm sind und weil es sehr stark darum geht, sich vor allen Dingen vor anderen darzustellen, in einer Weise eskalieren, in der mündliche Diskussionen oder auch hitzige Wortgefechte gar nicht eskalieren.
Das heißt, Sie würden sagen, da ist schon dauernd sowas wie Eskalation im Busche oder auch zu sehen, ja? Ist ja, ja schon mal eine Aussage.
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass das damit zu tun hat. Das ist nämlich so, wenn man normalerweise, wenn zwei Leute sich jetzt gar nicht moralisch nahe kommen und miteinander diskutieren, ja, jemand, der sehr weit rechts und sehr weit links ist, dann können die sich auseinandersetzen und könnten sich im Zweifel sogar annähern. Sobald aber eine Diskussion online geführt wird, schicken wir ja nicht nur eine Botschaft an unser Gegenüber, mit dem wir uns jetzt da gerade unterhalten, sondern immer auch eine Botschaft an unsere Gruppe. Und die Botschaft an die Gruppe muss klar sein und sie muss sagen, ich habe die richtige Moral, ich gehöre zu der Gruppe dazu, ich habe die hohen moralischen Standards, ob das jetzt auf der linken oder der rechten Seite sei, je nachdem, was denen wichtig ist. Und dann ist es nicht mehr wichtig, sich anzunähern und den anderen zu verstehen, sondern dann geht es erstmal darum, die eigene Gruppenidentität zu schützen und auch zu stärken. Es gibt eine ganz schnelle Überbietung für Normverletzungen oder Meinungsverschiedenheiten, die in einem sehr sozusagen niedrigschwelligen Bereich sind. Er hat jetzt nichts Böses getan, hat jetzt niemanden verprügelt, hat keine Gewalt angewandt, sondern es geht um ein paar Worte. Ja? Es gibt sozusagen eine Fokussierung auf die Art und Weise, wie wir über die Probleme reden und die Probleme selber spielen schon gar keine Rolle mehr. Es geht sozusagen um Sprache, um Symbolpolitik, aber dann teilweise gar nicht mehr um echte Politik.
Okay, welche Botschaft hat denn jetzt der Herr Thierse ausgesendet?
Ja, Thierse hat eine Gruppe innerhalb der, sagen wir, könnte man sagen, der gesamten linken Bewegung angegriffen, die sich eher identitätspolitisch verortet und die sich vor allen Dingen diese Ideen des Minderheitenschutzes auf die Fahnen geschrieben hat. Und seine Kritik war aber, dadurch, dass man jetzt bestimmte Minderheiten besonders betont, also vulnerable Gruppen könnte man auch sagen, Leute, die typischerweise benachteiligt sind durch ihr Geschlecht oder ihre sexuelle Orientierung oder auch ihre Herkunft, indem man sich zu sehr darauf konzentriert, verliert man das Gemeinschaftliche, das, was uns alle verbindet, aus den Augen. Und dieser Konflikt, den findet man eigentlich in allen linken Parteien und der ist vor allen Dingen ein Generationskonflikt zwischen der eher, sagen wir mal, älteren Generation, ich würde sagen so 40 plus, die eher noch mit dieser Idee, dass im progressiven Denken Freiheit im Vordergrund steht, aufgewachsen sind und das auch eher verteidigen wollen, also denen etwas mehr wichtig ist, den Konflikt und die Redefreiheit und so weiter im Vordergrund zu stellen. Und die etwas Jüngeren, denen ist wichtiger dieser Aspekt der Fürsorge und des Mitgefühls, der Solidarität, das ist den anderen natürlich auch wichtig, aber das ist mehr in den Vordergrund gerückt. Und deshalb sind die besonders sensibilisiert für Verletzlichkeiten dieser vulnerablen Gruppen.
Jetzt haben Sie gesagt, Herr Hübel, die jüngere Generation, die sozusagen sei empfänglicher für Themen der Solidarität und der Fürsorge. Wenn ich jetzt da mal kurz drüber nachdenke, dann würde ich sagen, das sind ja eigentlich so die Kernthemen der SPD. Dennoch hat man doch jetzt das Gefühl, dass die SPD, indem sie sich von Thierse distanziert, also zumindest die beiden SPD-Spitzenpolitiker Esken und Kühnert, sich so ein bisschen auch von ihrer Kernwählerschaft distanziert.
Die Gefahr besteht, wenn man sagt, man steht für bestimmte Gruppen besonders ein, dass dann natürlich viele denken, sie werden von dieser Partei gar nicht mehr vertreten. Das ist jetzt nicht nur das Problem der SPD, das ist das Problem aller eher linken Parteien, weil ihnen natürlich Minderheitenschutz besonders am Herzen liegt, aber sie auch viele Wählerinnen und Wähler haben wollen und nicht nur von Minderheiten gewählt werden. Der Diskurs, den man jetzt da in der SPD wiederfindet, ist ja erstmal hauptsächlich ein akademischer Diskurs. Das ist eine Sensibilisierung und eine Thematik, die man vor allen Dingen unter der gebildeten akademischen Elite findet, der Geistes- und Sozialwissenschaftler, ja, etwas grob gesagt. Und das Problem ist, dass Parteien, die natürlich die gesamte Bevölkerung abbilden wollen und Wählerinnen und Wähler aus der Gesamtbevölkerung haben, sich jetzt einem Diskurs anschließen, der unter einer kleinen akademischen Elite geführt wird, von dem aber der Großteil der Bevölkerung, 83% der Deutschen haben keinen akademischen Abschluss, gar nicht verstanden wird und teilweise auch an denen vorbeigeht. Also mehrere Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel politische Korrektheit in den USA den Akademikern, vor allen Dingen im weißen Oberschichtsmilieu, extrem wichtig ist. Aber den Gruppen, denen es zugutekommen soll, den African Americans, Hispanics, Asian Americans, zu 80% ist den Gruppen das relativ unwichtig und sie sagen sogar, das ist eher schädlich oder eher hinderlich, dass es politische Korrektheit gibt. Und in diesem Spannungsfeld befinden sich jetzt Parteien, dass sie die Meinungsführer auf Twitter und in ihren Parteien natürlich diese gebildeten Eliten sind, die so sprechen, sie aber für eine größere Zahl von Menschen, die sie repräsentieren wollen, sprechen wollen, denen dieser Code, dieses neues Vokabular und diese neuen feinen Unterschiede gar nicht zusagen.
Fanden Sie das denn klug, dass Herr Thierse seinen Rücktritt angeboten hat?
Also er hat es natürlich eskalieren lassen damit. Es folgte aber der Logik seines Textes, dass er, wenn man sich seiner schämt und er ein Argumentationsangebot macht und man genau dann wiederum nur mit nicht argumentativen Mitteln sozusagen darauf reagiert, dass so etwas gesagt wird, was der getan hat, ist schambehaftet und er hat die falschen Worte verwendet oder hätte drei Sätze nicht sagen können. Also anstatt mit Gegenargumenten zu reagieren, dann mit nicht argumentativen Methoden des sozialen Ausschlusses zu reagieren, dann ist natürlich die Konsequenz für ihn richtig zu sagen, dann habe ich eigentlich auch hier nichts mehr verloren und dann vielleicht schade ich dann nur noch der Partei, die offenbar in eine andere Richtung geht.
Okay, also Eskalation auf allen Seiten. Danke für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Der Philosoph Philipp Hübel, Autor des Buchs Die aufgeregte Gesellschaft. Und bestimmt gibt es um dieses Gespräch ein bisschen Aufregung auch hier und da. Kader Atia gehört mittlerweile zu den wichtigsten Künstlern seiner Generation. Sein Werk widmet sich vor allem dem Einfluss des westlichen Kapitalismus auf Nordafrika und den Nahen Osten, die Folgen des Kolonialismus und dem Leben jugendlicher EinwandererInnen in den französischen Vorstädten. 51 Jahre ist er alt, dieser Kader Atia. Bei der Documenta 13 2012, da hat er schon für Aufsehen gesorgt und er wird, das ist heute bekannt geworden, der künstlerische Leiter der nächsten Berlin-Biennale. Für Berlin ist seine Wahl ein Glücksgriff, meint Kunstkritiker Carsten Probst.
Seit ihrer Gründung vor 25 Jahren hat die Berlin-Biennale immer den Anspruch gehabt, die Diskurse der Gegenwartskunst mitzuprägen. Die Stadt Berlin war dafür auch lange die passende Bühne. Mittlerweile aber sind die alten Geschichten vom Postsozialismus verblasst. In Berlin sind mittlerweile dieselben Themen aktuell wie überall auf der Welt. Braucht es denn überhaupt noch eine eigene Berlin-Biennale und wenn ja, wozu? Die Frage ist gar nicht mehr so leicht zu beantworten, abgesehen davon, dass die Kunstszene der Stadt selbst die Biennale eigentlich sehr schätzt. Von Kader Atia als ihrem neuen künstlerischen Leiter lässt sich zumindest eine Antwort erhoffen. Als Künstler bringt er nicht einfach nur Themen mit, die gerade zu den Diskursmoden gehören, sondern die ihm immer schon ein echtes Anliegen waren. Für ihn ist die Frage nach dem Kolonialismus in doppelter Hinsicht eine biografische. Mit algerischen Wurzeln in Frankreich geboren und aufgewachsen, kennt er gleichsam beide Seiten des kolonialen Erbes aus unmittelbarer Erfahrung. Und er bringt sie in seinen künstlerischen Arbeiten immer wieder miteinander in Berührung. Zugleich ist er aber eben nicht nur Künstler, sondern auch Theoretiker. Als ein solcher hat er unter anderem die Konferenz The Wide West ins Leben gerufen, die seit letztem Jahr durch verschiedene europäische Städte wandert und in diesem Sommer auch in Berlin stattfinden wird. Auf ihr geht es nicht einfach um weißen Bashing, sondern um die Frage, wie sehr die Moderne vom kolonialen Gedankengut geprägt war. Anzeichen dafür, dass dies der Fall war, gibt es viele. Kader Atiya jedoch hat den Anspruch, dass Kunst nicht einfach aktivistische Floskeln in die Welt setzt, sondern sich selbst an die Erforschung der Geschichte macht. Seine Berlin-Biennale verspricht also Qualitäten, die weit über das rein visuelle Vergnügen hinausgehen. Darüber hinaus ist er der Stadt verbunden, er lebt in Berlin, er kennt die Stadt. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber allen Kuratorinnen, die sonst für die Leitung der Biennale erst einmal eingeflogen wurden und die Stadt trotzdem dann nur aus Erzählungen kennenlernten. Dass Kader Atiya ein einzelner, dazu männlicher Kurator sein wird, sollte in diesem Fall kein Problem sein. Hierarchisches Denken liegt ihm völlig fern. Durch die Vielfalt seiner Themen aber kann er bei seiner Biennale ein neues Bild Berlins aufdecken. Nicht nur das der hippen Kunsthauptstadt, als dass sie sich selbst ja immer noch gern sieht, sondern mit all ihren Kunstsammlungen als einen Ort ganz neuer Konflikte um die Moderne und das koloniale Erbe, um Arm und Reich und, nicht zuletzt, um neue Identitäten.
Carsten Probst über den künstlerischen Leiter der nächsten Berlin-Biennale, Kader Atiya.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Die Schauspielerin Katharina Matz ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das hat das Deutsche Theater in Berlin einen Tag nach ihrem Tod mitgeteilt. Ihre Karriere hatte 1954 begonnen, nachdem sie Wolfgang Langhoff nach der Ausbildung in Magdeburg an die Spree geholt hatte. Bald darauf wechselte Matz zu Ida Ehre an die Hamburger Kammerspiele und dann ans Thalia-Theater. Noch bis Anfang vergangenen Jahres arbeitete sie mit Regisseuren wie Jürgen Flimm, Leander Hausmann und Stefan Kimmich zusammen. Ebenfalls seit 1954 drehte Katharina Matz auch für Kino und Fernsehen. Ihre letzte TV-Rolle spielte sie 2020 im Tatort »Ein paar Worte nach Mitternacht«. An der Mailänder Scala ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Rund 40 Mitglieder der Tanztruppe, des Leitungsteams sowie mehrere Sänger seien positiv getestet worden, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Proben seien ausgesetzt worden, hieß es. Für das Publikum sind die Theater in Italien aus Corona-Schutzgründen geschlossen. Doch es wird oft weiter gearbeitet, um Aufführungen zu streamen und ins Netz zu stellen. Die Regierung in Rom hatte diese Woche angekündigt, dass Häuser in Regionen mit moderatem Ansteckungsrisiko, also in den sogenannten gelben Zonen, Ende März wieder öffnen dürfen. Vor einem Monat wurde der libanesische Intellektuelle und Hisbollah-Kritiker Lokman Slim ermordet. Seine Ehefrau Monika Borgmann fordert nun eine internationale Untersuchung, um der Kultur der Straflosigkeit im Libanon etwas entgegenzusetzen. Auch die Umstände der Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 und zwei weitere politische Morde müssten untersucht werden, sagte Borgmann im Deutschlandfunk Kultur.
Unsere Hoffnung ist es einfach auch, eine unabhängige Untersuchung zur Explosion am Hafen zu haben und dann diese drei Morde, die gefolgt sind, mit der Explosion zu verbinden. Aber in eine libanesische Aufklärung habe ich keinerlei Vertrauen. Das ist nicht der erste politische Mord. Und seit Jahren gab es politische Morde und nicht einer ist aufgeklärt worden.
Monika Borgmann, Witwe des ermordeten libanesischen Intellektuellen Lokman Slim. Der französische Regisseur Jean-Luc Godard zieht sich im Alter von 90 Jahren aus dem Filmgeschäft zurück. Ich beende mein Leben als Filmemacher, mein Leben als Regisseur, indem ich diese beiden Drehbücher fertigstelle. Das sagte Godard in einem Interview für das Kerala Film Festival in Indien. Das aktuelle Projekt des 90-Jährigen ist für den französisch-deutschen Fernsehsender Arte gedacht. Der Meister der Nouvelle Vague hat in seiner fast 70 Jahre währenden Karriere 54 Filme gemacht. Außer Atem mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg war einer der ersten. 2010 erhielt Godard einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.
Fazit, die Kultur vom Tage und morgen um 12 Uhr mittags. Ist es schon soweit, dann erreicht der nicht öffentliche Teil der Berlinale seinen Höhepunkt mit der Bekanntgabe des Goldenen Bären. Bekanntgabe wohlgemerkt, denn eine Verleihung, die gibt es ja frühestens im Sommer mit Publikum. Zu den Wettbewerbsfilmen von heute. Patrick Welinski hat sich den georgischen Debütfilm »Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen?« angeguckt und den deutschen Dokumentarfilm »Herr Bachmann und seine Klasse«. Das ist eine Langzeitbeobachtung, 3,5 Stunden lang, der längste Film auch des Festivals, Patrick Welinski. Bei dem Titel musste ich gleich an diesen alten Dokumentarfilm »Herr Wichmann« von der CDU denken. Wer ist denn dieser Herr Bachmann, den die Regisseurin Maria Speth da porträtiert?
Ja, Dieter Bachmann, der unterrichtet an einer Gesamtschule in Nordhessen, steht auch kurz vor seiner Pensionierung. Und seine Schüler stammen fast alle aus Familien mit Migrationsgeschichte. Und diese Geschichten prägen auch das Klassenklima. Und wir verbringen ein Schuljahr gemeinsam mit dieser Klasse und werden selbst zum Teil der neuen AB und bekommen gezeigt, wie Dieter Bachmann mit den Kindern umgeht, welche Probleme es gibt, welche Konflikte besprochen werden. Und diese Stimmung ist von Tag zu Tag unterschiedlich in dieser Klasse. Um das mal zu illustrieren, habe ich einen Ausschnitt mitgebracht. Darin diskutiert Dieter Bachmann mit einem Schüler, der sich weigert, einer Mitschülerin beim Vokabellernen zu helfen.
Die ist doch nicht dran schuld. Ich sag dir doch gerade, da gibt's Probleme. Und ich sage dir, als Erwachsener, die Ilknur hat nicht, ist nicht schuld dran, dass sie im Moment so schlecht ist in der Schule. Doch. Verstehst du das?
Nee, ich will nicht drüber reden,
aber es ist einfach Meinung. So, sie hat Probleme und deswegen ist sie schlecht. Und du bist mit ihr befreundet seit Jahren. Könntest du ihr doch mal helfen? Was ist denn da schlimm dran, mit ihr Vokabeln zu lernen?
Nee, ich bleibe bei meiner Meinung.
Steffi.
Also hier in der Klasse, niemand weiß, wie schwer es ist, weil alle ist hier geboren, Jimmy. Alle, Rabia, Thea. Und weißt du, wie schwer es ist, wenn du... Du musst noch Deutsch lernen, noch Englisch, Gel, Plakat machen. Das ist zu schwer für mich.
Gut, Steffi, danke.
Das bildet recht gut ab, wie auch der Tonfall des ganzen Films gehalten ist. Also es ist viel über Dialog geklärt und Bachmann ist natürlich kein klassischer Lehrer, wie man ihn sich vorstellt. So ein Spät-68er mit AC/DC-T-Shirt. Und die Klasse ist auch sehr spannend eingerichtet mit Musikinstrumenten und einer Couch, auf der man schlafen kann. Und wir bekommen mit, dass das für die Schüler eine Klasse ist, die auch ein Schutzraum ist. Weil zu Hause warten die Eltern, die nicht wissen, ob sie in Deutschland bleiben können, die andere Vorstellungen auch haben von der Zukunft ihrer Töchter und Söhne. Rassismus, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung. Das alles findet in dieser Klasse eben nicht statt. Und Herr Bachmann erlaubt den Schülern da einfach nur Schüler zu sein, auch wenn sie im Leben sehr schnell schon und recht früh mit den hässlichen Seiten konfrontiert worden sind.
Solche Schulfilme gab es ja schon öfter, vor ein paar Jahren auch aus Frankreich. Einer, was entwickelt der Film denn für eine Haltung gegenüber den Lehrmethoden, aber auch gegenüber der Klasse?
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Etre und Avoir aus Frankreich hat ja damals eine Riesendiskussion losgelöst über die Frage, was für eine Schule wollen wir? Und ich prognostiziere mal, dass dieser Film das auch in Deutschland machen wird, wenn ihn dann alle sehen. Vor allem Politiker werden sich auf diesen Film stürzen. Es sind keine klassischen Lehrmethoden, die Herr Bachmann hier anwendet. Er ist natürlich mehr, ja, sagen wir mal, Sozialarbeiter statt klassischer Pädagoge. Die große Leistung dieses Films ist es aber, dass wir mit der Zeit lernen, die Kinder, die Schüler so zu sehen, wie Herr Bachmann sie sieht. Es findet eine Art Empathietransfer statt. Ja? Deshalb auch die Länge des Films. Zuerst haben wir eine Meinung über die Schüler und dann braucht es die Zeit, um uns zu sagen, guckt euch an, was Herr Bachmann sieht. Und Herr Bachmann sieht das Potenzial. Auch wenn alles gegen diese Schüler steht, der Staat, die Politik, die eigenen Eltern, die Gegenwart, Herr Bachmann sieht, was werden könnte und das berührt einen ungemein. Man geht mit sehr vielen Gefühlen aus diesem Film raus.
Also ein starker Lehrer. Herr Bachmann und seine Klasse, der andere Wettbewerbsfilm, über den wir reden, heißt »Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen?« Ein Abschlussfilm von Alexandre Kubaritze, der ist Absolvent der DFFB in Berlin und er präsentiert hier dann eben gleich seinen Abschlussfilm in einem Wettbewerbsslot, was ja schon mal ein großer Erfolg an sich ist. Was sieht der Regisseur denn, wenn er in den Himmel schaut?
Ja, das ist schon eines dieser vielen kleinen Rätseln, die dieser wunderbare Film uns vorerzählt. Ein Märchenfilm ist das geworden, spielt im Sommer 1990 in Georgien, zur Zeit der Fußball-WM in Italien. Und da fällt mitten auf der Straße ein Buch zu Boden. Ein Mann und eine Frau heben es gleichzeitig auf und verlieben sich. Die Apothekerin Lisa und der Hobbyfußballer Georgi. Und am nächsten Morgen wollen sie sich treffen. Aber am Abend davor passiert Lisa etwas Seltsames. Die Regenrinne beginnt mit ihr zu sprechen und der Wind sagt, dass ein Fluch auf dieser Liebe liegt. Und am nächsten Morgen wachen die beiden auf und sie sehen anders aus und sie wissen, sie werden sich nicht mehr finden, weil sie nicht mehr so aussehen. Also es ist ein Märchenfilm, in dem die Dinge reden, in dem eine große Liebe stattfindet, in dem ein wunderbarer Sommer dargestellt wird. Viele kleine Geschichten, viele Details, ein Regisseur mit einer sehr eigenständigen Handschrift, ein sehr spannender Film.
Und fügen sich diese kleinen Details zu einem Ganzen zusammen?
Ja, vielleicht fehlt so ein bisschen das Große und ein bisschen Straffung hätte diesen 150 Minuten vielleicht auch ganz gut getan. Die Liebesgeschichte zwischen Georgi und Lisa gerät manchmal in den Hintergrund und Koberice zitiert auch den Urvater des georgischen Kinos, Otar Joseliani, aber auch so ein bisschen die Poetik von François Ozon. Also so ganz singulär ist das Ganze dann auch nicht. Und dennoch, finde ich, hat man sehr viele Gefühle geschenkt bekommen durch diesen Film und für einen Debütfilm finde ich das schon beachtlich.
So, und da ja jetzt die Preise morgen verliehen werden, wie erwähnt, wollen wir noch kurz spekulieren, wer wird einen Bären gewinnen?
Also wenn ich entscheiden dürfte, würde ich ihn Dominique Graf geben für Fabian, seine Literaturverfilmung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Französin Céline Sciamma für ihr wunderbares kleines Märchen Petite Maman den Preis gewinnen könnte. Das ist eine Regisseurin, die gerade sehr im Kommen ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass einer dieser beiden Filme den Hauptpreis gewinnen wird.
Patrick Wilinski über die heute präsentierten Wettbewerbsfilme auf der Berlinale und Fabian, also seinen Favoriten für den Goldenen Bären, der morgen bekannt gegeben wird. Letztes Jahr hat ein iranischer Beitrag diesen Goldenen Bären gewonnen, doch das Böse gibt es nicht, von Mohammad Rasoulov. Er sitzt in diesem Jahr auch in der Jury, das macht er von zu Hause aus, weil er immer noch nicht ausreisen darf. Und auch dieses Jahr gibt es iranische Filme auf der Berlinale, die sich ja häufig durch Mut, was Form und Inhalt betrifft, auszeichnen. The Ballad of the White Cow ist so ein Film. Anke Lewicke, es geht wie bei Rasoulov auch schon um die Todesstrafe. Was ist das für ein Film?
Naja, dieser Film wirft die Frage auf, was passiert, wenn die Todesstrafe vollstreckt wurde, aber ein Unschuldiger hingerichtet wurde. Also das ist ja ein Urteil, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Und genau das widerfährt Mina. Wir sehen zu Beginn, wie sie sich von ihrem Mann kurz vor dessen Hinrichtung im Gefängnis verabschiedet. Dann hat sie sich gerade wieder in ihrem Alltag eingerichtet und dann erfährt sie, dass der wahre Mörder sich gestellt hat. Ihr wird ein finanzieller Ausgleich in Aussicht gestellt, aber sie fordert eine offizielle Entschuldigung, trifft aber nur auf Ignoranz. Also sie nimmt den Kampf gegen die Institutionen auf und wir sehen eine Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und das war dem Regieduo sehr wichtig. Ich habe mit ihnen ein Zoom-Interview gemacht. Sie wollten zeigen, dass die Frauen im Iran sehr viel fortschrittlicher sind, als das Kino sie zeigen würde. Und mit diesem rückständigen Bild wollten sie eben aufräumen.
They do nothing and they seem very weak and they are just sitting and waiting for other people to take.
Sie machen nichts. Sie sitzen nur und warten, dass sich jemand um sie kümmert, ihnen Entscheidungen abnimmt. Aber wir wollten eine andere Frauenfigur zeigen, die wir so noch nicht im Kino gesehen haben.
Ja, und wir lernen Mina als sehr selbstständige Frau kennen, die in einer Fabrik arbeitet, die sich rührend um ihre kleine Tochter kümmert, die gehörlos ist. Und das ist alles sehr präzise skizziert in diesem Film, das Leben einer alleinstehenden Frau in der Großstadt Iran. Und dann kommt aber auf einmal noch ein bisschen Spannung auf. Ein Fremder steht plötzlich vor ihrer Tür. Er habe bei ihrem Mann Schulden gehabt. Er ist sehr freundlich. Er bietet noch weitere Hilfe an. Aber er wird seine Identität nie preisgeben und wir fragen uns, vielleicht will er eine noch größere Schuld begleichen.
Betash Sanaya und Mariam Mogadam, das ist der Name des Regieduos. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben mit denen ein Interview geführt. Haben die beiden auch erzählt, wie es zu diesem poetischen Titel The Ballad of the White Cow kam? Das hat ja auch was sehr Rätselhaftes.
Ja, darüber haben wir auch gesprochen. Also der Film hat unheimlich viele unterschiedliche Tonlagen. Einmal greift er die Tradition des iranischen Sozialdramas auf, weil das ist ja eine sehr wirklichkeitsnahe Geschichte. Dann haben wir aber eben auch etwas von einem Psychothriller. Aber der Film bedient sich auch der persischen Erzählkunst, die sehr viel mit Metaphern und Symbolen arbeitet. Und zu Beginn sehen wir eine totale, da sehen wir in einem Gefängnishof eine Kuh. Das ist ein fast surrealistisches Bild. Und was es mit diesem Bild und der titelgebenden Kuh auf sich hat, erklärt der Regisseur wie folgt.
So in our country we have different rules based on the Sharia laws. So
in unserem Land basiert das Recht auf der Scharia. Das Symbol der Kuh bezieht sich auf die nach ihr benannte Sure im Koran, in der es um Regeln von Bestrafung geht, etwa die Idee der Auge um Auge Vergeltung. Noch weitere Regeln sind in dieser Sure festgelegt.
The punishment of eye for an eye. All of these rules are in that surah, the surah of the cow.
Ja, und es ist sicher kein Zufall, dass Mina in einer Fabrik arbeitet, in der eben Milch in Tetrapack-Packungen abgefüllt wird. Und sie bietet diesem fremden Mann auch immer wieder Milch an. Also dieser Film ist auch ein sehr feinsinniges Spiel mit Metaphern.
We all come from middle-class families. And so we have some interest and intellectual interest.
Die Figuren kommen alle aus Mittelklassefamilien. Sie haben intellektuelle Ideen. Der Film zeigt unser Lebensgefühl. Die Situation in unserem Land ist nicht zum Besten bestellt. Wir haben keine große Hoffnung in die Zukunft.
There is no future in the horizons in front of us.
So, diesen O-Ton habe ich gerade ein bisschen zu früh abgefahren. Da waren wir nämlich schon beim nächsten Film, Anke Lewicke, der heißt District Terminal. Auch ein iranischer Film, der läuft im zweiten Wettbewerb Encounters. Worum geht's da?
Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Diese Regisseure entwerfen ein ganz apokalyptisches Bild vom Iran. Ein Virus greift um sich herum. Der Film wurde vor Corona geschrieben. Und der die Hauptfigur ist ein Poet. Und dieser Poet hat sich gesagt, er kann nicht ins Ausland gehen, hat sich für die innere Immigration entschieden. Er nimmt auch Drogen. Und die Regisseure, wie wir gerade schon hören konnten, haben gesagt, dieser Film ist sehr authentisch, entspricht unserem Lebensgefühl und es ist auch ein sehr experimenteller Film. Und dafür steht gerade auch das junge iranische Kino. Also es geht um einen Poeten und der Film hat auch diese sehr poetische Form. Es geht immer wieder um Motive, die sich wiederholen, um Stimmungen, Frustrationen, eben um Zukunftslosigkeit. Aber dadurch, dass der Film so schnell geschnitten ist, dadurch, dass man einfach spürt, er spricht einer Generation aus der Seele, hat er eine unglaubliche Dynamik. Und in dieser Dynamik liegt auch schon wieder etwas sehr Kraftvolles und sehr Positives.
Anke Lewicke mit einem Film, einem Blick auf die iranischen Filme bei der diesjährigen Berlinale. Dankeschön.
Bitte.
Pola Oelak-Sarak ist eine argentinische Autorin und sie hat mit unserem Autor Tobias Wenzel gesprochen. Es ging darin auch um den Begriff der Scham, das erzählt er Ihnen gleich. Oelak-Sarak wurde schon 2010 zu den besten spanischsprachigen Schriftstellerinnen gezählt. Auf Deutsch lag ihr Roman Kryptozän bereits vor. Inzwischen ist aber auch ihr Debütroman übersetzt worden, der einen Skandal auslöste. Wilde Theorien. Wir bleiben da im universitären Milieu.
Los estudiantes de filosofía son un peligro para la sociedad, eso seguro.
Philosophiestudenten stellen eine Gefahr für die Gesellschaft dar, das ist sicher.
Sagt, zugeschaltet aus einem Studio in Barcelona, wo sie lebt, Pola Oelak-Sarak. Wenn man das Debüt der argentinischen Autorin liest, in dem eine Philosophiestudentin mit einer dreisprachigen Ausgabe der Metaphysik des Aristoteles herumläuft und als Ich-Erzählerin überheblich erklärt, nur sie könne die Theorie ihres Professors zu etwas Bedeutendem vervollständigen, dann kann man schon befürchten, dass Pola Oelak-Sarak, die selbst Philosophie studiert hat, eine Gefahr für Journalisten darstellt. Also zitiere ich Kant im Original und verstecke mich hinter seinen Worten wie hinter einem Schutzschild Und dann entschuldigt sich die Autorin für ihre Deutschkenntnisse. Sie schämt sich. Und ich schäme mich dafür, dass sie sich meinetwegen schämt. Aber dann sprechen wir über Nerds und ein berührendes Gespräch entsteht.
Ich liebe Nerds. Ich halte sie für die Helden unserer Zeit.
Wilde Theorien ist in den Nullerjahren in Buenos Aires angesiedelt. Junge, verrückte Kreative glauben noch, sie könnten mithilfe des Internets mit Blogs und selbstprogrammierten Computerspielen die Welt verbessern. Sie hacken den virtuellen Globus von Google Earth. Als Oleuxa Racks Debüt 2008 erschien, wurde die Autorin in Argentinien angefeindet. Denn im Buch wird deutlich, dass sie nichts davon hielt und hält, dass die argentinische Regierung die Montoneros, die Mitglieder der Stadtguerilla der 70er Jahre, zu Helden verklärte.
Stellen wir uns vor, Angela Merkel würde die Baader-Meinhof-Gruppe, die RAF, romantisieren. Das wäre ein unmöglicher Skandal. In Argentinien wurde ich wegen meiner Kritik aufgefordert, mich von meinem Roman zu distanzieren. An meiner Universität gab es Aushänge, auf denen stand, ich sei eine Schande für die Universität. Das war einerseits ein sehr amüsanter, aber für mich auch etwas beängstigender Skandal.
Die Wucht der Proteste gegen das Buch hatte wohl auch damit zu tun, dass da nicht nur eine junge Autorin intelligent und frech über Sexualität schrieb und Rollenbilder auf den Kopf stellte, sondern die Ich-Erzählerin auch noch einen Ex-Guerilla-Kämpfer verführt und ihn dann im entscheidenden Moment der Lächerlichkeit preisgibt. Als er sich voller Lust auf sie stürzt, lässt sie ihn zappeln und alte Guerilla-Lieder singen. 1976, als die Guerilla noch aktiv war, begann in Argentinien die Militärdiktatur.
Yo nací en 1977. Cuando nací, mi tía estaba desaparecida.
Als ich 1977 geboren wurde, war meine Tante verschwunden. Deshalb heiße ich mit meinem zweiten Vornamen Marta, wie meine Tante. Dann ist sie wieder aufgetaucht. Da sie in Peru geboren war, konnte sie der Militärdiktatur entkommen. Ihre Kollegen sind aber ermordet worden. Und sie selbst ist durch eine Scheinhinrichtung gefoltert worden.
Auch im Roman taucht dieses finstere Kapitel der argentinischen Geschichte auf. Pola Oleuxa Racks ist mit Wilde Theorien ein fulminantes, sprachlich herausragendes Debüt geglückt. Ein anregendes Feuerwerk intellektueller Ideen und skurriler Einfälle. So wird etwa eine Kakerlake zur Muse. Es ist eine entlarvende Komödie mit ernstem Kern, der die Frage aufwirft, was den Menschen zum Menschen oder eben zum Unmenschen macht. Ein Roman mit einer Philosophiestudentin als Ich-Erzählerin, die einem schon bald nicht mehr geheuer ist. Doch auf die Figuren, die von sich selbst so sehr überzeugt erscheinen, blickt die Autorin letztlich doch liebevoll. Etwa wenn sie beschreibt, wie sich zwei Nerds, Pablo und eine junge Frau namens Kamtschowski, im Kino kennenlernen.
Sie ignorierte Pablo vorsätzlich über die gesamte Dauer des Films. Er schlich sich an sie heran und flüsterte ihr ins Ohr, »Du kleine Schlampe«, stand auf und ging. Als Kamtschowski nach der Vorführung den Kinosaal verließ, wartete Pablo draußen mit einem kleinen Strauß Grünzeug, das er irgendwo herausgerissen hatte. »Entschuldige, dass ich dich beleidigt habe, aber ich wollte nicht gleich am Anfang so offensichtlich sein und dir sagen, dass du mir gefällst.« Sie gab sich überaus verständnisvoll und zeigte ihm, wie er sie mit Sweet-Minz-Röllchen befriedigen konnte.
Ein paar Tage nach dem Interview schickt Pola Oleuxa Racks noch eine Tonaufnahme. Damit wolle sie, zum Erscheinen ihres Debüts auf Deutsch, ihre Ehre retten.
»In Argentinien träumen wir oft auf Deutsch, auch wenn wir die Sprache nicht sprechen.«
Sehr charmant. Pola Oleuxa Racks, deren Roman »Wilde Theorien« jetzt auch auf Deutsch zu haben ist. Und da sind wir schon wieder bei der Kulturpresseschau. Burkhard Müller-Ulrich hat die Feuilletons von morgen gelesen.
Egal, welche Studie man sich ansieht, den Kindern und Jugendlichen geht es mittlerweile wirklich schlecht, schreibt Alex Rühle im Feuilletonaufmacher der Süddeutschen Zeitung. Und in der Welt steht ein Artikel der ehemaligen Bundesfamilienministerin Christina Schröder, die genau dieselben Zustände beklagt. Systematische Studien fehlen noch, aber aus Berlin und Tübingen hören wir, dass sich die Einweisungen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in den letzten Monaten fast verdoppelt haben. Wer selber Kinder hat, braucht auch keine Studien, um das von der Pandemiepolitik verursachte Elend im Nahbereich zu erkennen. Rühle formuliert es so: Der Alltag eines Jugendlichen muss sich seit Monaten so anfühlen, als sitze man im Warteraum des Lebens, ohne zu wissen, wann man endlich drankommt. Außerdem hockt man in diesem Warteraum nicht mit guten Freunden, sondern nur mit den eigenen Eltern, die ja eher weniger für das funkelnde Lametta im Alltag zuständig sind, sondern einem täglich das Kleingedruckte aus dem Verhaltenskatalog vorbeten. Sowohl Rühle als auch Schröder weisen darauf hin, dass Zeit für junge Menschen einen anderen Stellenwert, eine andere Konsistenz hat als für die auf dem Hochplateau ihrer Karrieren dahineilende mittlere Generation. Denn es gibt so etwas wie Zeitfenster im Leben. Ein verlorenes Schuljahr ist nicht schlimm wegen der entstehenden Stofflücken. Das wirklich Schlimme besteht darin, dass Klassenfahrten, Reisen, Konzerte, Partys und Momente der Entwicklung ausfallen, die sich nicht einfach aufschieben und nachholen lassen. Es sind verlorene Erfahrungen. War je ein Jugendpsychiater oder Kinderarzt mit am Tisch, als es um die Corona-Maßnahmen ging, fragt Rühle in der SZ. Im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen hört man ja so einiges von Demokratie, was uns zu einer Demokratiebetrachtung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt. Und zwar geht es um Bürgerbeteiligung bei der Planung von Bauprojekten. Matthias Alexander zählt einige exemplarische Fälle aus jüngster Zeit in Hamburg, Frankfurt, Dresden und Stuttgart auf, die alle zeigen, dass die Partizipation in der Krise ist. In der gängigen Form, in der die Teilnahme an einem Bürgerforum theoretisch allen offen steht, leidet die Bürgerbeteiligung regelmäßig unter ihrer mangelnden Repräsentativität. Um dem abzuhelfen, gibt es zwei gegensätzliche Vorgehensweisen. Die eine heißt Bürgergutachten. Dazu wird ein Laienrat aus zufällig ausgewählten Bürgern geschaffen, die sich mit einer bestimmten Sachfrage beschäftigen. Die andere Möglichkeit ist eine möglichst massenhafte Beteiligung via Online-Plattform. Offen bleibt für den Autor dabei die Frage, ob die Weisheit der Menge in Gestaltungsfragen tatsächlich weiterführt. Ein drastisches Beispiel dafür findet sich in der Neuen Zürcher Zeitung, wo der Historiker Hubertus Knabe über den Versuch berichtet, in Moskau eine Statue des Gründers der sowjetischen Geheimpolizei Felix Dzerzhinsky wieder aufzurichten. Der Mann hat zwischen seiner Beauftragung durch Lenin im Jahr 1917 und seinem seltsam überraschenden Tod 1926 hunderttausende Menschen, manche Schätzungen gehen bis zu 1 Million, umbringen lassen. Das Standbild dieses Massenmörders wurde zwar 1991 aus dem Stadtbild Moskaus entfernt, aber, und jetzt kommt die Bürgerbeteiligung ins Spiel, es gab von rechtsextremen Kräften eine Kampagne, Dzerzhinsky wieder auf den Sockel zu hieven. Dazu wurde, wie Knabe erklärt, eine Online-Abstimmung organisiert. Allerdings konnte man nicht dafür oder dagegen stimmen, sondern musste sich zwischen dem Denkmal Dzerzhinskys und dem des russischen Großfürsten Alexander Newski entscheiden. Bereits nach einem Tag hatten mehr als 300.000 Menschen an der Abstimmung teilgenommen. 55% sprachen sich für Newski aus und 45% für Dzerzhinsky. Doch obwohl die Befragung bis zum 5. März laufen sollte, wurde sie plötzlich abgebrochen. Über die Gründe kann Knabe nur spekulieren. Scheuten die Stadtoberen den drohenden Konflikt mit liberalen Kräften? War das Ganze nur ein Manöver, um von der Nawalny-Affäre abzulenken? Russland kann bekanntlich sehr rätselhaft sein.
Das war die Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich und, das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.